Ist die Welt noch zu retten? Das Radio 3 Klimagespräch.
Und darin geht es jetzt unter anderem um den Deutschen Kulturpolitikpreis. Den bekommt nämlich ein Klimaforscher. Wie passt das zusammen? Hans-Joachim Schellenhuber erhält den diesjährigen Kulturpolitikpreis und damit geht dieser renommierte Preis an einen der weltweit renommiertesten Klimaforscher. Hans-Joachim Schellenhuber war Gründungsdirektor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, hat es bis 2018 geleitet. Er hat unter anderem als einer der ersten die Grenze der 2 Grad Erderwärmung gesetzt. Und er hat den Begriff der Kippelemente geprägt, also die Idee der abrupten, dann unumkehrbaren Entwicklungsmomente im Prozess des Klimawandels. So erkläre ich das jetzt mal in meinen bescheidenen Worten. Damit schönen guten Tag, Hans-Joachim Schellenhuber. Ich grüße Sie.
Ja. Guten Tag.
Bevor wir zum Preis kommen, während wir jetzt hier miteinander sprechen, wird in Berlin-Mitte demonstriert gegen eine Wirtschaftskonferenz zum Thema Flüssiggas. Mehr als 40 Umweltschutzorganisationen und Umweltschutzgruppen haben das Treffen kritisiert. Es gab auch kleinere Gewaltakte, Farbe gegen das Hotel, Blockaden, Auseinandersetzungen mit der Polizei. Wie sehen Sie diese Wirtschaftskonferenz und die Proteste dagegen?
Ja, ich bin gar nicht so auf dem Laufenden. Ich komme gerade von einer hochinteressanten Reise aus Asien zurück, China, Südkorea, Vietnam, wo eben Entwicklungen sind, die wahrscheinlich über die Zukunft unseres Klimas entscheiden werden. Soweit ich die Informationen jetzt mitgeschnitten habe, treffen halt dort in Berlin, im Adlon, am Brandenburger Tor, eben zwei Welten aufeinander, die halt unversöhnlich erscheinen, nämlich einerseits Wirtschaftsvertreter, die glauben, dass man mit fossilen Brennstoffen weiter in die Zukunft wirtschaften kann, wenn man nur dieses oder jenes berücksichtigt. Wir wissen, dass das Verbrennen von Erdgas eben nicht so stark CO2 anreichert in der Atmosphäre, wie wenn wir jetzt Kohle verbrennen würden. Aber wenn Sie die ganzen Transportwege, die Produktionsbedingungen mit einrechnen, dann sieht Erdgas plötzlich nicht mehr so grün aus, wie es oft dargestellt wird. Dennoch ist es vernünftig, über Verbesserungen in einem System nachzudenken. Und dann haben Sie eben die andere Seite, die meiner Ansicht nach, also die Aktivisten, die Klimaschützer, die Demonstranten, die meiner Ansicht nach zwar die Argumente auf ihrer Seite haben, aber möglicherweise die falschen Formen jetzt wählen dafür, weil die Debatte ist eben unglaublich polarisiert und wir müssen wahrscheinlich auf andere Weise versuchen, die Mehrheit der Bevölkerung, wir leben in einer Demokratie glücklicherweise, zu überzeugen, dass der Weg in die Zukunft eben anders aussehen muss.
Ja. Herr Schellenhuber, ist das der Punkt, dieses Erklären und Vermitteln und Überzeugen, ist das der Punkt, warum Sie als Naturwissenschaftler, als einer der renommiertesten Klimaforscher überhaupt, jetzt den Kulturpolitikpreis erhalten haben? Weil da geht es ja um Vermittlung.
Nein, Sie haben den Punkt genau richtig getroffen. Also ich war zunächst selbst überrascht, dass ich diesen Preis bekomme. Aber was ich in der Tat seit einigen Jahren verstärkt tue, ist, ja, wenn Sie so wollen, Geschichten erzählen, Narrative zu verbreiten. Also Geschichten über eine Zukunft, die auf jeden Fall für Mensch und Natur besser wäre, wo auch die normalen Bürger gerne vorkommen würden. Und das hat natürlich bedeutet, dass ich mich viel stärker jetzt mit den sogenannten Kulturschaffenden und den Kulturpolitikern auseinandergesetzt habe, weil eigentlich brauchen wir ein neues Weltbild, wie wir als Zivilisation in dieser kleinen, auf diesem kleinen Planeten sozusagen uns einrichten wollen. Und es gibt inzwischen fantastische Erzählungen, wie die Welt, in der wir leben, nicht nur nachhaltiger, sondern eben auch fairer und inklusiver und sogar schöner werden könnte.
Haben Sie ein Beispiel? Können Sie das in so ein Beispiel packen? Weil wenn Geschichten funktionieren immer über den Inhalt, ja, und über das, wie man Menschen damit erwischen kann. Haben Sie ein Beispiel?
Naja, mein Hauptbeispiel, mit dem ich im Augenblick eben argumentiere, ist, ich bin jetzt in Asien wieder durch unglaubliche Betonlandschaften gefahren, nicht? Also Südkorea etwa hat inzwischen die niedrigste Geburtenrate der Welt und die Politiker sind ganz verzweifelt. Aber wenn man dann sieht, wie die Menschen leben in 20-stöckigen Hochhäusern, in Betonlandschaften, wie gesagt, kein Grün und so weiter, man wundert sich nicht, dass Menschen dort keine Kinder haben wollen, nicht? Und wenn man aber überlegt, dass die Art, wie wir wohnen, eben letztendlich für unsere Lebensqualität entscheidend ist, wir aber gleichzeitig durch die Art, wie wir bauen, eben das Klima immer noch mehr aus dem Gleis bringen, dann warum nicht zu versuchen, zu überlegen, passen Nachhaltigkeit und Schönheit nicht zusammen?
Ganz bestimmt.
Wenn ich eine andere Art von Baukultur zum Beispiel entwickeln würde. Also stellen Sie sich vor, wir hätten keinen Klimawandel. Selbst dann müssten wir feststellen, dass wir in der Regel in unserem Alltag einfach mit hässlichen, dysfunktionalen, ja auch trennenden sozusagen Wohnstrukturen konfrontiert sind. Und wenn man jetzt das Gute, das Schöne mit dem Nützlichen verbinden würde, und das ist meine Geschichte, die ich seit einigen Jahren wirklich verstärkt erzähle, ist, wenn wir zu einer, wir nennen das regenerativen Architektur, übergehen würden, die vor allem mit nachwachsenden Rohstoffen, Holz und dergleichen arbeitet, dann würden wir einerseits nicht nur klimanegative Effekte vermeiden, weil bei der Herstellung von Zement etwa extrem viele Treibhausgase entstehen, sondern wir würden sogar noch über das Wachstum der Pflanzen CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist die, ich bin selbst in einem Holzhaus geboren in Niederbayern, das 500 Jahre alt ist. Wir würden schöner bauen, wir würden gesünder bauen, wir würden letztendlich wieder im Einklang mit der Natur sein können. Und die Geschichte ist, glaube ich, ziemlich überzeugend. Und ich glaube, das ist auch die Geschichte, die mir zu diesem Kulturpolitikpreis verholfen hat.
Herr Schellenhuber, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und dass Sie uns Einblick gegeben haben. Auch letztlich, glaube ich, in Ihre Motivation und in Ihren Optimismus, oder?
Also es ist ein bisschen verzweifelter Optimismus, aber es ist ein trotzdem sehr robuster Optimismus.
Ich danke Ihnen, Herr Schellenhuber.
Ja,
schönen Tag
gerne.
Noch. Tschüss.
Ja, schönen Tag.
Hans-Joachim Schellenhuber erhält den Deutschen Kulturpolitikpreis, eine Auszeichnung vom Deutschen Kulturrat, nach dem Motto: Ohne Kultur keine Nachhaltigkeit. Die Preisverleihung morgen in der Berliner Staatsbibliothek.